Talk Insight. Unboxing.
Willkommen bei Unboxing. Hier sind
Chris
und Chris. Wir sitzen gerade alle mit einem Grinsen im Gesicht da, weil wir haben jetzt eigentlich schon 10 Minuten aufgenommen, so gefühlt, und hatten aber den Record-Knopf vergessen.
Also es war die beste Einleitung ever bisher und wir versuchen es nochmal.
Guten Morgen, Flo bei uns heute zu Gast. Flo Günther, Schauspieler, Comedian, Schriftsteller, Podcaster, genau. Spielst im Theater.
Alles in allem.
Alles in allem. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hey.
Ist jetzt schwer,
ich habe so ein leichtes Déjà-vu irgendwie.
Ist wirklich schwer, das nochmal zu toppen, aber du kannst dann nochmal dein Auftritt beschreiben, wie du hier angekommen bist.
Ich wollte gerade sagen, ich kann ja einfach nochmal ganz cool alles wiederholen, was wir gerade schon besprochen haben. Nee, wir starten einfach neu, das ist doch egal.
Absolut. Immer wieder, also wir haben darüber gesprochen, dass wir sehr beeindruckt waren, wie pünktlich Flo war.
Ja.
Weil er uns danach gesagt hat, für ihn ist das überhaupt nicht die Zeit. Mittwoch, 9 Uhr.
Null. Das ist überhaupt nicht meine Uhrzeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hier vor die Tür gefahren, geparkt,
ja.
Zigarette, Cola raus.
Mit einem U-Turn, musst du noch sagen, mit einem U-Turn da reingeparkt einfach. Eine Rentnerin noch zur Seite geschubst, genau, in der Einbahnstraße, rückwärts, nämlich mit 150 km/h.
So. War auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht der beste Auftritt eines Podcast-Gastes bei uns vor der Tür.
ist nur schade, dass es ein Audioformat ist und kein YouTube.
Aber ich habe ein Video davon gemacht, ihr könnt es auf Instagram anschauen. Also easy, easy, easy.
Florian, wie startet ein Mensch wie du, ein Kreativer,
ein Künstler,
ein Schauspieler, Comedian, wir haben schon aufgezählt, in den Tag?
Ja, du musst ja davon ausgehen, mein Tag startet ja erst so um 17 Uhr. Ja, ich bin ja Künstler, ich bin das nicht umsonst geworden.
Umso höher zu werten, dass du schon da bist.
Genau. Ich hab durchgemacht, ich bin noch wach, genau. Nee, es kommt immer drauf an, was anliegt. Also ich habe keine tatsächliche Morgenroutine, ich sag nur so viel, ohne Dusche wird's schwierig mit mir ein normales Gespräch zu führen, weil das brauche ich einfach morgens, um wach zu werden. Und jeder, der mir sagt, du musst morgens kalt duschen, damit du richtig gut in den Tag startest, leckt mich.
Nee, ja, bin also, ich voll dabei.
Vergiss es. Also kalt duschen ist so ein Hirngespinst einfach. Das kannst du, es muss so, du musst die Temperatur so leicht steigern, bis du so kurz vorm Verbrennen bist.
Ja? Ich bin voll bei dir und dann mit roter Haut
genau,
aus der Dusche.
Genau.
Bin ich total dabei.
Also und dann aus der Dusche gehen und merken, oh, hier draußen ist aber kalt. Und nochmal in die Dusche reingehen.
Du meinst, erstmal, wenn du aus der Dusche rauskommst, durch den Nebel
genau. Du musst so, der Badezimmerspiegel, der muss einfach beschlagen sein. Du musst wie so in der türkischen Dampfsauna, muss sich das anfühlen.
Bin ich zu 100% dabei.
Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es vor einem Monat tatsächlich versucht. Und ich habe nach dem ersten Mal, habe ich so lange gegoogelt, bis ich was Negatives gefunden habe. Und jetzt habe ich wieder aufgehört. Anscheinend ist es gefährlich, wenn man zu kalt duschen will. Und ich habe so lange gegoogelt, bis ich den Punkt gefunden habe. Und jetzt habe ich ein Argument, dass ich das gleich wieder sage.
Ich hätte dir nie zugetraut, dass du kalt duscht.
2 Tage habe ich es geschafft.
Du bist nicht mal in die Seen damals rein, die nicht mal so kalt waren als einziger. Standest draußen mit verschränkten Armen, hast gesagt, nee, ist mir zu kalt. Ja, Spätsommer.
Ich wollte es wirklich jetzt mal machen, weil es doch immer wieder so High-Performer-mäßig heißt, kalt duschen ist ein guter Trigger am Anfang des Tages.
Aber also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Trend, den man ignorieren kann.
Ja.
Also, nee.
Aber ein krasser Trend. Man kommt fast nicht dran vorbei.
Ich verstehe das. Also, weiß ich nicht. Ich verstehe so Leute nicht. Das sind seltsame Menschen. Lass uns einfach auf den Punkt bringen.
Aber mit Trends, ich meine, du hast uns ja vorher von einem Trend erzählt, dass du seit Corona angefangen hast, Kaffee zu trinken.
Ja.
Ist auch,
da bin ich Trendsetter. Das hat von mir noch keiner gemacht, Kaffee trinken. Das
mit mein 30 nochmal angefangen.
USP, genau. Hast du gerade Mitte 30 gesagt? Ü 30, fick dich. Ich dachte mir gerade so, hey, der macht das richtig gut, so ein gutes Gefühl für den Podcast-Gast, aber nee, super, wird's wieder reingewirkt. Schön.
Ja, das siehst du mal. Ja. Ü30 ist aber, ich meine,
Ü30 ist voll okay. Rein.
Perfekt.
Ist voll okay. Geht schon.
Du hast ein mega cooles Lebensmotto, finde ich.
Ja?
Immer weiter durchbrechen.
Ja.
Was bedeutet das?
Ernsthaft, hast du es nicht verstanden? Nein, es ist ja so, dass egal was du tust, du willst ja irgendwas erreichen. Ja, also wenn du anfängst, Podcast zu machen, du machst den ja nicht für dich und deine Familie, damit die dann anhören und sagen, Mensch, Chris, den hast du aber toll gemacht. Also Mutti meint auch, dass er echt, der war witzig. Sondern du willst ja Leute erreichen, du willst ja irgendeine Message transportieren oder Leute für irgendwas animieren und so. Und natürlich willst du, dass das, was du machst, möglichst groß wird. Also, dass du stolz drauf sein kannst. Und mit groß meine ich nicht, dass du die große Reichweite hast, sondern dass die richtigen Menschen sagen, ey, das ist geil. Und ebenso ist es bei mir halt als Künstler, dass egal, was ich tue, ich versuche, von Mal zu Mal besser zu werden. Und das ist halt mit immer weiter durchbrechen. Also ich habe ja den großen Durchbruch noch nicht, weil sonst würde ich ja nicht mit euch zwei hier sitzen. Ja. Dann wäre ich jetzt bei Bayern 3 im Frühstück und dann hätte ich schön hier so eine Platte Früchte gekriegt. Nee, das ist immer schön, die Gastgeber zu dissen einfach.
Ja.
Nee, ich bin als Künstler natürlich darauf angewiesen, dass ich irgendwann den Durchbruch erlebe. Weil sonst wird es ein sehr anstrengendes Leben. Ich bin jetzt Ende 30, ich habe den großen Durchbruch noch nicht, aber ich bin immer noch guter Dinge. Und deswegen heißt es halt aber auch, jeden Tag an diesem Durchbruch zu arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass du über Nacht berühmt wirst, sondern du hast, bevor du über Nacht berühmt werden kannst, schon mal 10 bis 20 Jahre darauf hingearbeitet.
Absolut.
Es gibt eine schöne Anekdote von Robert De Niro, der so seinen ersten großen Erfolg hatte und der Journalist kam und meinte so, wie ist das so, über Nacht berühmt zu werden? Und er meinte nur so, es tut mir leid, ich habe 15 Jahre darauf hingearbeitet, um über Nacht berühmt zu werden. Und das ist so ein bisschen das Motto, dieses immer weiter durchbrechen, dass du jeden Tag versuchst und sei es auch nur eine Kleinigkeit an dir zu ändern oder diesen einen Schritt mehr zu machen als andere, um eben diesen Durchbruch irgendwann auch zu erzwingen, eventuell. Also, dass sie irgendwann nicht mehr an dir vorbeikommen, weil du so omnipräsent bist, weil du alles kannst irgendwie oder wenigstens den Anschein erwächst, du könntest alles, dass die irgendwann sagen, ey, lass doch mal hier den Florian Günther ausprobieren, der sieht ganz gut aus. Genau, das ist immer weiter durchbrechen.
Ja, mega und wir wissen ja beide, dass du sehr umtriebig bist und ich finde das auch wirklich beeindruckend, weil du so aktiv bist und du machst das einmal mit einer Leidenschaft und das sieht man ja auch auf deinen Kanälen, dass du da wirklich dahinter bist und jetzt verstehe ich das auch und kann das komplett auch auf dich rüberziehen. Das ist,
ich finde es auch ein wahnsinnig schönes Lebensmotto, weil du vorher auch gesagt hast, jetzt mache ich mal einen Podcast und mal schauen, ich mache es nicht für die Familie und so weiter, da habe ich ein super Beispiel, unsere erste Folge, Chris, die wir mal aufgenommen haben, habe ich meiner Mama mal geschickt.
Das darfst du nicht.
Und dann dachte ich, jetzt kommt sie bestimmt und sagt so, oh, das ist aber toll. Mhm. Und meine Mama hat einfach nur gesagt, oh, Christopher, das würde ich jetzt aber nochmal überdenken. Ja, und ich so, warum? Naja, da sind so viel S und M's drin, also mach das mal besser nicht.
Das ist tatsächlich, also ich meine, du findest keine härteren Kritiker als in der eigenen Familie.
Absolut.
Richtig. Und zwar einfach nur, weil da die Rollen schon klar vergeben sind. Also die Mama bleibt die Mama. Mhm. Ja, also die schaut sich sowas nicht objektiv an, sondern die sagt, ach, jetzt hat der Bub was gemacht.
Genau.
So, aber es ist immer der Bub. Ja, also wenn du tatsächlich relevante Kritik haben willst, dann such dir irgendjemanden, der eigentlich mit dir nichts zu tun hat, der dich nicht kennt und der, wenn der sagt, Alter, das ist ein bisschen seltsam mit diesen ganzen Ams und Ass und so, dann kannst du sagen, okay, ja stimmt, aber für...
Wobei ich mir das sehr zu Herzen genommen habe, muss ich ehrlich sagen. Also es war
also schon gut, man muss ja auch auf die Mama hören.
Genau, also aber inzwischen fand sie so ein paar Folgen gar nicht so schlecht, sagen wir es mal so.
Das ist super. Ich habe, bevor wir unseren Podcast, also ich habe ja den Podcast, endlich ein Podcast, erhältlich überall bei eurem Podcast-Händler des Vertrauens, kleine Werbeeinblendung, zusammen
nicht
mit...
vereinbart hatten.
Genau, die wir nicht vereinbart hatten. Hier habt ihr 5 Euro, Dankeschön. Jetzt habe ich mich verschluckt. Na, super. Nee, den habe ich ja mit Paul Wolter zusammen. Mhm. Und wir haben so die ersten 2 Folgen aufgenommen gehabt und on air. Und ich habe es dann meinem Vater gezeigt und meinte so, hier, guck mal, das ist das, wovon ich geredet habe und so. Und ich war witzigerweise ein halbes Jahr vorher in einem Podcast zu Gast. Das fand er total toll. Also wie ich da geredet habe und auch in diesem Interview und so. Und dann hört er meinen Podcast und meint so, naja, wahrscheinlich bin ich nicht die Zielgruppe. Das war alles, was er dazu gesagt hat. Ja. So. Und ich so, okay, Vater, ja, wahrscheinlich bist du nicht die Zielgruppe. Ja, das ist gut. Fandst du das wenigstens lustig? Nö. So, okay, gut. Schön, dass wir drüber geredet haben.
Aber wie ist es bei dir? Nimmst du dann so ein Feedback aus der Family wirklich zu Herzen oder weißt du das auch richtig einzuordnen, weil es ja doch eine spezielle Branche ist?
Es kommt immer drauf an, zu was das Feedback kommt. Also es kommt drauf an, jetzt wieder so ein super, zu welchem Thema das kommt. also es gibt Themenbereiche, wo ich einfach sage, ja, also meine Family ist ja eher so in der Marketing Richtung unterwegs oder Management Richtung, alle meine Geschwister, und ich bin ja so dieser Freigeist, dieser Kreative, und du kannst natürlich Dinge, die im normalen Berufsleben funktionieren, nicht eins zu eins transportieren auf diese Künstlerbranche. Deswegen muss ich da manchmal sagen, ja, stimmt schon, also bei dir würde das so funktionieren, bei mir funktioniert das so nicht, weil die Abläufe ganz anders sind, weil die interner ganz anders ablaufen. Aber natürlich nehme ich mir das zu Herzen und natürlich denke ich auch drüber nach, weil ja auch meine Familie ein Teil des Publikums ist, das ich erreichen will.
Ja.
Also da muss man ja auch mal separieren, das sind ja nicht nur Mama, Papa, Bruder, sondern das sind auch Zuhörer.
Ja.
Und wenn mir dann jemand was sagt, und natürlich ist es schwieriger, von der eigenen Familie Kritik anzunehmen, weil du dich sofort wieder in diese Hierarchie einordnest, ja, und so, ah, der Papa hat gesagt, ja, und das sagt er nur, weil er meinen Bruder lieber hat als mich, so, ja, oder der Bruder sagt das, weil der jetzt gerade genervt ist, dass ich so toll bin, ja. Also das musst du irgendwie so ein bisschen separieren, aber natürlich nehme ich mir das zu Herzen. Also es gibt auch viele, viele Bereiche, wo meine Familie, mein Vater, meine Brüder, meine Mama schlauer sind als ich.
Ja.
Und da glaube ich, jetzt mit Ü30 bin ich langsam an dem Punkt, das auch einfach anzunehmen.
Ja.
Und zu sagen, ja, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder auch, ey, das ist ein Thema, da habe ich keine Ahnung von, kannst du mir da weiterhelfen?
Hat dich da jemand auf deinem Weg besonders geprägt? Weil, wenn du gesagt hast, du bist ja so der einzige Freigeist in der Konstellation, wie kam es dazu? Gab es irgendeine Person, die dich da auf dem Weg so richtig geprägt hat?
Es gab viele Personen. Also dieser Drang, irgendwie auf die Bühne zu gehen oder Schauspieler zu werden. Du kannst meine Eltern fragen, ich glaube, das habe ich schon mit 5 Jahren gesagt. Ich werde Schauspieler. Und zwar aus ganz simplen Gründen damals, weil ich das zum einen natürlich super toll fand. Also dieses Spielerische, weil ich damals noch nicht wusste, wie viel Arbeit dahinter steckt. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwas anderes geworden. Aber es ging da tatsächlich auch drum, diese zum Teil Unsterblichkeit zu erreichen. Weil wenn du Schauspieler bist oder Künstler und du bist bekannt, dann bist du unsterblich. Also bis heute, wenn jemand sagt Heinz Rühmann, keiner von denen hat irgendeinen Film mit Heinz Rühmann gesehen, aber jeder weiß, wer Heinz Rühmann ist. Hans Albers, ja, also das ist so dieses Große. Ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal so eine Scheißstatue in der Münchner Innenstadt haben von mir.
Ja.
Ja, wo die Leute vorbeigehen und sagen, wer ist dieser Typ mit Kaffee und Zigarette? Was ist das für eine komische Statue? Ja. Ja? Aber das war immer so mein Kindheitstraum, wobei ich den relativiert habe. Also früher wollte ich immer, dass mich alle kennen und gut über mich reden. Und heute ist es mir viel wichtiger, dass vielleicht irgendwann mal, wenn ich nicht mehr bin, irgendeine Oma da sitzt und ihrem Enkel sagt, ey, den Flo Günther, den hättest du kennenlernen müssen, das war ein Typ. Mhm. Ja, also das ist dann so das Persönliche, was eigentlich mittlerweile viel wichtiger ist, was meine Jungs von mir halten oder meine Entourage, wie man so schön sagt.
Finde ich mega cool, und vor allem, dass du dir so ein Ziel setzt. Also ich meine, zu mir hat mal im Fußball ein Spielerberater, mich hat er gefragt damals, wo möchtest du hin? Und ich habe gesagt, ja, also zweite Liga, da wäre ich happy mit. Und er hat gesagt, nee. Nicht mit mir. Du spielst beim besten Verein in Deutschland, du musst ganz nach oben. Und wenn du dann nicht ganz nach oben kommst, dann hast du trotzdem was erreicht.
Ja.
So, aber wenn du das Ziel halt schon zu niedrig setzt, dann kommst du auch nicht rüber hinaus. Deshalb finde ich das super cool.
Das ist einfach so. Also du musst deine Ziele so setzen, dass sie zwar erreichbar sind,
ja,
aber auch nicht utopisch.
Ja.
Also du musst irgendwann mal auf den Punkt kommen, okay, wo bin ich, was ist mein Standing und was kann ich noch erreichen mit dem, was ich jetzt habe, und was muss ich dafür in Bewegung setzen, um das zu erreichen. Aber es ist natürlich, also wenn ich jetzt heute hier stehen würde und sagen würde, naja, also ich schätze mal so, wenn ich mich selbst in 3 Jahren sehe, dann bin ich bei den Golden Globes mit Tom Hanks an einem Tisch und Steven Spielberg prostet mir zu. Sag ich, nee, Alter. Und das habe ich noch nie gehabt. Also ich hab tatsächlich immer gesagt, ich will den Bayerischen Filmpreis.
Mhm.
Weil alle immer so, ich will mal einen Oscar. Aber ich sage, ich scheiß auf Oscar. Ich will den Bayerischen Filmpreis. Ich habe auch immer gesagt, ich will nicht der Superstar werden, ich will der bayerische Volksschauspieler werden. Mhm. Ja, also so dieses Lokale ist ja auch ganz tief in mir verwurzelt. Ja, also das hat, glaube ich, jeder, der in Oberbayern aufgewachsen ist, seltsamerweise. So dieses Mir sei mir, ja,
ja.
Und da sind wir was. Das ist ja auch so, in jedem Dorf findest du irgendeinen, der King vom Dorf ist, ja. Und das reicht dem, ja, weil dieses, was soll ich denn in Rosenheim, da kennen sie mich nicht. Ja, also das ist so, du bist der King in deinem kleinen Dorf und das ist super für dich.
Ja,
da hast du ein wunderschönes Leben. Und bei mir ist es halt so, ich möchte gerne, einfach weil ich Bayern auch so liebe und weil ich München so liebe, ich möchte da irgendwie so ein bisschen was bewirken und ich möchte da so in die Richtung gehen, was zum Beispiel die ganzen 80er-Jahre-Serien, so Monaco, Franze, Kiroyal, irgendwie und sowieso, zur Freiheit, das war ja alles State of the Art. Also die haben das München gezeigt, wie es gerade ist, ja. Und sowas versuche ich auch jetzt mit meinem Filmvorhaben, um dieses München zu zeigen, wie ich es kenne. Und da so ein Statement zu setzen. Weil was soll ich über Berlin schreiben oder über Berlin reden? Da war ich nie und ich mag Berlin nicht. Also warum, nur weil es jetzt gerade hip ist, warum soll ich darüber reden?
Ja. Keinen Sinn. Ich finde das auch ganz cool, weil wir sind ja in so einer Globalisierung. Mhm. Jeder hat immer alles gesehen und wer in München wohnt, gibt es ja auch ganz viele, die sagen, Berlin ist die geilste Stadt. Ja. Oder Hamburg ist die geilste Stadt. Also ich mag super viele Städte sau gerne, aber ich lebe in München, weil ich München einfach liebe. Ja. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, auch die Krise hat uns da ein bisschen wieder näher gebracht, was vor der Haustür ist und das wieder wertschätzen zu lernen. Das ist also das ganz
interessant. Das habe ich früher immer gesagt, wenn so Freunde von mir irgendwie für 4 Tage in New York waren, ja, und die dann zurückkamen und meinten so, boah, ich sag's dir ganz ehrlich, also Fifth Avenue, beste Bar der Welt. Ja, und dann stehen die neben dir und dann kommt irgendeiner und sagt, Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Rosenheimer Platz? Und der Typ steht da und meint so, keine Ahnung. Ja, wo ich mir denke so, ey, du kennst dich nach 3 Tagen in New York aus, aber du weißt nicht, wie du von hier zum Stachus kommst? Ernsthaft jetzt? Und das habe ich damals schon bemängelt. Also gerade München ist ja eine Stadt, die du immer wieder neu entdecken kannst. Total. Und zwar abseits von diesen Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt. Und auch so Typen, die du einfach sehen kannst, die findest du nirgendwo anders.
Absolut.
Es gab damals ich glaube, der Echo-Rausch hat es gemacht, Hip-Hop-Band aus München, die so eine Zeile hatten, so bla bla bla, ja, deine Stadt ist cool, finde ich auch, Hamburg cool, doch lebe ich dort? Fragezeichen. Ja? Wo ich auch gesagt habe, so, ja, es gibt Städte, die ich auch geil finde, aber da lebe ich halt nicht. Mhm. Und wenn ich sie wirklich so geil finden würde, dann würde ich alles dran setzen, da umzuziehen. Also irgendwann mal da hinzukommen. Und natürlich als Künstler, als Schauspieler ist natürlich immer so, ja, und warum bist du nicht in Berlin? Wo ich mir immer denke, so, ja, weil ich Berlin nicht mag, weil mich in Berlin keiner kennt und dann bin ich halt wieder die Nummer 317 und ich habe mich hart auf die Nummer 316 in München hochgearbeitet, ja? Also warum soll ich wieder von vorne anfangen?
Ja, also dementsprechend sind wir auch super froh, dass du heute bei uns bist, weil ich klar, man merkt ja schon viel zu erzählen. Wir sitzen hier in der Box, müssen da unseren Werbepartner mal kurz einspielen.
Yay.
Er hat auch es gibt auch neue Boxen, wie wir jetzt erfahren haben, die echt ganz cooles Design haben, also geht mal auf Quiet Boxes, also Quiet Box.
Schon.
Google das einfach.
Gib das mal ein. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich finde diese Box so unfassbar cool. Ich in Gedanken überlege ich mir die ganze Zeit, wie die in meinem Wohnzimmer passen würde.
So, jetzt kriegst du den Fünfer zurück. Naja, auf jeden Fall kriegt ihr da einen Nachlass von 300 Euro, wenn sich jemand für interessiert. Ihr dürft auch gerne zu uns kommen, um euch die mal anzuschauen. Ist sehr cool, vor allem, weil man sie öfter, also für verschiedene Sachen einsetzen kann, wie wir für Meetings, genauso jetzt für Podcasts, aber auch zum Telefonieren. Gut, man würde sagen, du bist Künstler.
Ja.
Aus unserer Sicht bist du aber auch eigentlich Unternehmer, Selbstständiger. Du machst nicht nur eine Sache, ich denke auch ein Künstler, also oder ein Schauspieler alleine ist schon Unternehmer, aber du machst so viele verschiedene Sachen. Was bedeutet für dich in dem Zusammenhang als Unternehmer oder künstlerischer Unternehmer Arbeit? Ist immer so ein hartes Wort, Arbeit.
Ja, nee. Das ist für andere Leute ein hartes Wort. Mhm. Also für Leute, die unglücklich in ihrem Job sind, ist Arbeit ein unglaublich hartes Wort. Für mich ist es tatsächlich Entspannung. Also das, was ich mache, mache ich ja mit Leidenschaft und arbeite auf ein gewisses Ziel damit hin. Deswegen ist es für mich tatsächlich nicht Arbeit per Definition, sondern ich mache das halt, weil es aus mir raus muss. Mhm. Und ich habe da tatsächlich das Glück, dass ich, wenn ich irgendwas toll finde, das einfach machen kann. Ja, und nicht so, ich muss jetzt aber hier noch die 15 Formulare machen und dann kann ich vielleicht mal kurz Moorhuhnjagd spielen, ja, wenn keiner hinschaut. Sondern für mich ist es dadurch, dass mein Berufsfeld auch so abwechslungsreich ist, von Synchronsprechen über Voice-Over, über am Theater spielen, über Drehbuch schreiben, über was weiß ich was, dass ich immer wieder mir die Sachen rausziehen kann, wenn ich gerade nicht eine Abgabefrist habe, auf die ich gerade Bock habe. Und das macht unglaublich viel Spaß und es gibt nichts Tolleres. Also für andere ist es wahrscheinlich, für einen Architekten ist es so, wenn er dann das fertige Haus sieht und sagt, das habe ich gemacht. Ich habe es gehabt, ich schreibe ja gerade an einem Drehbuch und ich habe neulich die perfekte Szene geschrieben. Und ich hab wirklich, bin 3 Stunden mit so einem Grinsen im Gesicht rumgelaufen. Ja, weil ich so stolz auf mich war, weil ich das so, weil ich gesagt habe, so wow, geil, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, diese Szene, und es ist so toll. Und nach 3 Stunden habe ich mir einen Kaffee gemacht. Dann habe ich mir die Szene nochmal durchgelesen und dachte mir so, oder ich setze mich nochmal ran und mache sie noch besser. Also das ist ja immer so, dieses, ich habe ja früher auch Musik gemacht, und dann hast du ja meistens so nachts hast du so Geistesblitze, ja, und bastelst da ein Beat und du gehst schlafen mit diesem, boah, ich habe einen Superhit gemacht.
Mhm. Dann kannst du meistens nicht schlafen.
Ja, ja, dann kannst du erstmal nicht schlafen, dann schläfst du mit so einem Grinsen ein. Am nächsten Tag bist du schon so, boah, ich muss das nochmal hören. Ja? Und dann hörst du es dir an und es klingt einfach scheiße. Und du denkst dir so, ja, warum habe ich das gestern so gefeiert? Was ist los? Ja, das ist wirklich so ein Bier zu viel oder übernächtigt oder so. Du hast eine andere Wahrnehmung. Und das ist natürlich was in meinem Job dazukommt, dass du dich immer wieder prüfen musst. Und dass du nicht sagen kannst, ey, ich habe das jetzt perfekt gemacht, sondern dass du im Endeffekt deine Arbeit anschaust und ganz objektiv bewertest, was war gut, was war nicht gut und was lerne ich daraus.
Ja.
Mhm. Also diese Selbstreflexion, die ja immer gefordert wird, ich glaube, dass die nirgendwo ausgeprägter ist als in meinem Berufsfeld, weil du einfach dazu genötigt bist. Also
na klar, du musst dich irgendwo auch immer wieder neu selbst erfinden, oder?
Genau, also was heißt selbst erfinden, aber es geht ja darum, also mein Schauspielcoach damals auf der Schauspielschule, der hat immer zu mir gesagt, Florian, du musst verstehen, der Schauspieler ist die Summe seiner Momente. Das ist das, was ein Schauspieler ausmacht. Diese Momente. Das sind die, die auch in Erinnerung bleiben. Und deshalb geht es zum Beispiel bei Filmen und so weiter, geht es bei mir immer darum, habe ich diesen einen Moment, habe ich den gekriegt? Also habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Und wenn ich nur diesen einen Moment bekommen habe, dann bin ich schon happy. Dann denke ich mir aber so, okay, fürs nächste Projekt, ich will 2 Momente. Mhm. Ja, also diese Steigerung muss immer da sein, und du musst aber auch, das ist auch so eine Krux an der Sache, du darfst auch nicht zu selbstkritisch sein. Also du musst da auch schon so ein bisschen sagen, okay, wenn da jemand kommt und sagt, ey, ich habe das gesehen, ich fand das super geil, dann darfst du nicht dastehen und sagen, echt, ich fand's scheiße. Also, was fandst du geil daran? Hä? Du hast ja wohl keine Ahnung von diesem Job. Ja? Also du musst es auch annehmen können, aber für dich selber halt sagen, ja, fand ich auch, aber kann ich noch besser.
Aber kann ich völlig nachvollziehen, weil wenn ich mich an Schauspieler oder an Filme erinnere ich mich an Momente.
Genau, du hast so eine Szene, wo alles zusammenkommt.
Du hast bei Redates mitgemacht, so ein Dating.
Ich habe nicht nur mitgemacht, mein Freund.
Ach so, erzähl's uns mal ganz kurz und dann komme ich auf das, was ich sagen wollte.
Ja, also, schön, dass du es ansprichst. wir haben in der ersten Lockdown-Welle zu zweit, also ein Freund von mir, Julius Grimm, der Regisseur ist, ein sehr talentierter junger Bursche, und ich hatten die Idee, diesen Lockdown irgendwie zu nutzen. Und irgendwas zu machen, damit wir nicht komplett am Rad drehen, und haben dann eine Online-Webserie kreiert, wo wir das Drehbuch geschrieben haben, Regie geführt haben, den Schnitt gemacht haben, die Produktion gemacht haben, alles einfach. Ging um Speed-Dating im Internet. Also 2 Typen, die so à la Chat-Roulette einander zugeschaltet werden und die dann original 90 Sekunden Zeit haben, um rauszufinden, okay, wollen wir ein zweites Date oder nicht? Ja, und da kommen halt dann natürlich absurde Figuren aufeinander, die alleinerziehende Mutti, der Sadomaso-Freak und so weiter, die dann aufeinanderprallen. Und da ging es tatsächlich viel drum, okay, was kannst du von zu Hause aus machen? Und wir haben das komplett online gedreht. Also es war dann, wir haben ein Zoom-Meeting gehabt, da haben wir dann die Szene durchgesprochen. Das Problem war, dass wir nicht aufnehmen konnten, wenn der Regisseur dabei war, weil du dann immer so ein Dreier-Screen hattest. Und es wäre viel zu viel Arbeit gewesen, das irgendwie auszufuseln. Deswegen haben wir das immer mit den Schauspielern dann besprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, ihr habt's jetzt, sind aus dem Chat raus, und eine Stunde später kriegst du dann so ein Videofile rübergeschickt und du denkst dir so, was habt ihr gemacht? Warum haben wir...
Das ist fast wie russisch
das ist Roulette. Das ist wirklich russisch Roulette gewesen teilweise. Aber man muss sagen, da hast du auch wieder viel dazu gelernt, weil dann teilweise Variationen rüberkamen, die so nicht abgesprochen waren, die aber viel besser waren als das, was du dir ausgedacht hast.
Ich finde, unglaublich authentische Dinger sind dabei. Also so authentisch von dem, dass es nicht so krass gespielt wirkt, aber trotzdem wieder gespielt. Also es ist was ganz Interessantes. Ich muss sagen, meine Freundin war da ein riesen Fan davon, hat mir das später mal gezeigt, und ich habe dann mir ein paar Sachen angeschaut, auch von dir. Da sind super viele Momente, die dir im Kopf bleiben. Also ich weiß auch den Moment, wo die Frau, da warst du mit einer, die dich sofort die Sachen ausgefragt hat und dann irgendwie, was machst du beruflich? Und du hast drauf, hast dann gesagt, kann ich dich auch was fragen? Und sie sagt irgendwie, was machst du beruflich? Und du dir dann sagst, hast du Dominanz? Und dann auf einmal eine komplette Wendung, du gehst von der Kamera weg und man sieht nur noch deinen Kopf so unten. Mhm. Keine Ahnung warum, wirklich nicht. Aber dieser Moment ist mir die ganze Zeit in Erinnerung geblieben. Und du hast alles, irgendwie den ganzen Clip auf den Kopf gestellt.
Ja.
Oder die Momente, ich habe natürlich oft welche von dir angeschaut, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, mit der Wrestling-Maske, wo du sie dann immer abnimmst und eigentlich voll der Liebe bist. Mhm. Aber also so richtig kontrovers, was ich richtig cool finde. Und deswegen ist mir das gerade sofort gekommen, wo du gesagt hast, der Schauspieler lebt von der Summe seiner Momente.
Wo kann man das anschauen?
Das kannst du immer noch auf Instagram und Facebook. Gibt's einfach V-Dates, also V-Dates, die Webserie. Da gibt's, glaube ich, 36 Folgen.
Cool.
90 Sekunden. Und eine Bonus-Folge, quasi unsere Abschlussfolge, wo alle, die da aufgetreten sind, aufeinandertreffen. Genau. Und da ist das immer noch. Und vielleicht geht's auch irgendwann weiter. Man weiß es nicht.
Absolut geil, ja. Und Chris, da kommt ja auch der Unternehmer voll in dir durch. Ich finde, dass du sagst ja, diese Stagnation, damit kannst du überhaupt nicht leben. Das spiegelst du ja auch irgendwie wieder. Woher kommt das eigentlich? Dass du sagst, du willst immer mehr, du willst immer was Neues. Ist das
nicht immer mehr. Also immer mehr hat immer so den Beigeschmack so von Gelddingen. Ja, also ich will immer mehr.
Ja.
Also da bin ich ja komplett konträr. Also da denke ich mir teilweise, wenn du dann so hörst, so der Multimilliardär, der jetzt 500 Millionen verprasst hat, weil er an der Aktienbörse spekuliert hat, wo ich mir immer denke, so Alter, wie viel ist genug? Also wann reicht's denn? Genauso hast du es beim Schauspieler auch diesen Drang, immer noch in Relevanz zu sein, obwohl du eigentlich schon längst ein richtig gutes Leben führen könntest. Mhm. Also es gibt ja viele, viele Beispiele, wo es gestandene Kollegen gibt, die auf einmal in einem richtigen Scheißfilm mitspielen, wo ich mir immer denke, warum? Warum? Du hast ein Standing, du hast die Kohle, du kannst es aussitzen, du kannst auch mal 3 Jahre überhaupt nichts drehen, bis das nächste richtig geile Ding kommt, wo du richtig Bock drauf hast. Wo ich sage, okay, wenn das immer tief in dir geschlummert hat, dass du Scheißfilme machen willst, dann mach sie. Ja. Aber dieser Drang tatsächlich irgendwie kreativ mich auszuleben, ich weiß gar nicht, woher der kommt, vielleicht weil es mir leicht fällt oder leicht gefallen ist.
Ist ja auch eine Gabe, so. Also ich meine Comedian oder Schauspieler, das kann man ja auch nicht richtig lernen, da musst du ja in dir schon was haben, damit du in dem Bereich überhaupt...
Also bei Comedy gibt es so ein klassisches Statement, man unterscheidet in Comedy zwischen people telling funny things und funny people telling things. Mhm. Ja, also das eine hat was mit viel Arbeit zu tun und das andere hat was mit Körperlichkeit zu tun. Also wenn ein Will Ferrell auf die Bühne kommt, du fängst schon das Lachen an, obwohl er nichts gemacht hat. Mhm. Ja, der kann auch das Telefonbuch vorlesen und du sagst, scheiße, war der lustig. Mhm. Ja, und der andere Comedian, das ist der auf den ersten Blick vielleicht unsympathisch ist oder nicht lustig ist, der dann hart arbeiten muss. Also das darf man immer nicht unterschätzen. Ich glaube aber, dass das für mich immer eine Arbeit war, die mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und ich dann das Glück hatte, dass viele Leute mich ermutigt haben, das wirklich zu meinem Beruf zu machen.
Ich glaube, du bist auch Typ 1. Ich meine, so viel haben wir noch nie gelacht. Am Mittwochmorgen.
Ihr seid aber auch ein echt einfaches Publikum, ganz ehrlich. Einmal machst du die Hose auf, zeigst den Zipfel und
Also, dass wir unser geiles Intro eigentlich nicht aufgenommen haben.
Ja, das war echt traurig.
Aber ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade gemeint hattest mit Menschen, die einfach lustig sind oder sie was Lustiges machen. Bei dir habe ich immer schon das Gefühl, dass du zum einen lustig bist und zum anderen unglaublich viel zu erzählen hast. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Zusammenhang.
Das ist so schön, dass du es so ausdrückst und nicht so, boah, du laberst immer so.
Nee, ich weiß, ich kann mich noch sau gut daran erinnern. Ich weiß nicht, bei welchem Geburtstag das war, aber da haben wir ewig gequatscht. Ich glaube, wir haben eine Nacht daran geraucht. So.
Also, lustigerweise, ich habe es auf der Herfahrt, habe ich mir überlegt, wo war das denn, wo wir so ewig geredet haben. Ich glaube, von eurem ehemaligen Podcast-Gast, Basti Brustmann, glaube ich, war das ein Geburtstag.
Das kann sein, aber warum Gerrits Ried? Naja, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall haben wir da...
Der hat doch da mal in dieser einen Kaschemme beim alten Kino gefeiert.
Ja, genau.
Ja, genau.
Warum hat er das gemacht?
Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß nur, dass ich sturzbetrunken nach Hause gekommen bin.
Ja, es war geil. Wir waren durch stundenlang, haben wir uns mit uns beschäftigt, genau. So, gell? Mit einem guten Gespräch und das hat richtig Spaß gemacht. Und das meine ich. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie Menschen die Sache, also die sie machen, sehen. Und bei dir ist es, man merkt einfach, da ist Herzblut dabei. Du bist da voll drin. Wir haben philosophiert, glaube ich, über Gott und die Welt und wir haben einfach beide wahrscheinlich das Gefühl, oder ich zumindest, glaube, das war einfach ein geiles Gespräch. So.
Ja, und das, dann, wie du mir zärtlich die Hand auf die Schulter gelegt hast.
Ich habe gemerkt, es geht in die falsche Richtung gerade.
Es klang gerade wie der Anfang einer wunderschönen Romanze.
Ich gebe ab an den Chris.
Ja. Ey, es war gerade zu spannend. Ich meine, das ist eigentlich.
Ich habe dich schon gesehen, wie du mit dem Grinsen da saßen.
Chris mit weit aufgerissenen Augen. So, was ist denn zwischen den beiden passiert?
Also, Flo und ich haben auch schon öfter gequatscht, aber so weit ist es noch nie gekommen.
Gut.
Ich lass es ruhig, dich mal weiter.
Ja, okay. Alles klar. Aber wenn wir dabei schon sind, wie hält man so die Kreativität am Laufen? Weil ich denke, das ist einer der großen, wir haben ja, in unserem Beruf müssen wir auch immer wieder kreativ sein. Ja. Und du hast gleichzeitig, musst du auch so strukturiert sein, was dann total nervt, weil irgendwie Struktur und Kreativität sind zwei Punkte, die sich irgendwie nicht so gern mögen.
Ist das so überhaupt?
Jein.
Das ist immer so von außen.
Jein. Also Kreativität ist auch ein Prozess, den du üben musst. Mhm. Also ich habe einen Freund von mir, ist Schriftsteller, und ich habe das früher nie verstanden, weil der gesagt hat, du, eigentlich habe ich einen 9-to-5-Job. Und ich so, wieso, du bist doch Schriftsteller. Und er meinte so, nee, ich stehe um 9 auf, dusche, mache mir einen Kaffee und um 10 setze ich mich hin an den Laptop, schreibe bis um 1, dann mache ich Mittagspause bis um 2, dann setze ich mich wieder an den Laptop und schreibe bis um 5. Und für mich war Schreiben immer so, ja, das machst du halt dann, wenn du die Idee hast, ja, das machst du dann, wenn du gerade im Mut dafür bist, ja, wenn alles so, okay, es ist alles ruhig, ich habe Musik an, ich habe einen Kaffee hier, super, jetzt kann ich schreiben. Und der hat aber gesagt, wenn du das nur so machst, dann wird das Buch nie fertig, sondern der hat wirklich sich hingesetzt und da sind wir wieder beim Thema Erzwingen, der hat diese Kreativität teilweise erzwungen. Weil er wusste, wenn ich nur arbeite, irgendwann kommen so diese zwei Sätze, die richtig gut sind. Den Rest schmeiße ich wieder weg, aber dann habe ich wenigstens zwei Sätze, die super sind. Ja? Und genauso hat er es gemacht. Also der hat gemeint, er schreibt am Tag, ich glaube 20 Seiten und am nächsten Tag schmeißt er davon 19,5 Seiten weg. Ja? Und mit der halben Seite sagt er, super, habe ich gestern eine halbe Seite hingekriegt. Und das ist tatsächlich wo man sich zwingen muss. Also ich bin auch eher so der Typ, ich mache das halt, wenn ich gerade so einen Geistesblitz habe. Und jetzt immer mehr zwinge ich mich dazu, mich hinzusetzen und einfach vor mich hinzuschreiben. Und irgendwann kommt es dann tatsächlich, also habe ich gemerkt.
Hast du dann so einen Wochenplan oder feste Arbeitszeiten oder machst du das wirklich so tagesabhängig?
Ich mache das zum einen tagesabhängig, zum anderen, also ich arbeite viel nachts, sagen wir es mal so, weil das ist so meine Uhrzeit, da habe ich meine Ruhe. Und da ist auch alles ruhig um mich und das finde ich immer ganz geil. Also nachts bin ich unglaublich aktiv, was wahrscheinlich auch durch meinen unsoliden Lebenswandel kommt, dass ich eher so der Nachttyp bin. Aber so eine richtige Routine habe ich nicht. Das kommt immer darauf an, was halt gerade ansteht. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, du warst ja auch lange DJ.
Ja.
Es wäre schwierig geworden, wenn nicht.
Ja, es wäre schwierig geworden. So. Ja, ich lege für euch auf, aber nur von 10 Uhr vormittags bis um 12. So nämlich.
Wäre doch ein neues Geschäftsmodell heutzutage, absolut. Wo alle daheim sind.
Das ist super. Also es gibt nichts Erbärmlicheres als diese Live-DJ-Sets, wo du einen DJ siehst auf einer Bühne und dann steht der da alleine, wo ich mir denke, so ernsthaft, was ist das? Also gibt es wirklich Leute, die dann sagen, oh mein Gott, da ist der Livestream. Ich mache mir mal hier einen Gin Tonic und dann tanze ich durch die Küche. Nee. Also ich kapiere dieses Konzept nicht und es gab ja auch verschiedene Versuche, Stand-Up-Comedy per Zoom-Meeting zu machen und ich war da einmal dabei und hatte einen Auftritt, ich stand in meiner Küche, ja, habe vor die Wand geredet sozusagen, du hast aber am Screen alle gesehen, die da zugeschaut haben. Und ich habe noch nie sowas Deprimierendes erlebt. Also ganz ey. Die eine lag im Bett und hat dann dauernd mit ihrer Bettdecke rum. Die anderen zwei waren gerade beim Essen. Die haben dann immer nur gegessen. Ab und zu haben sie mal in deine Richtung geschaut und so gemacht. So, und er dachte so, ernsthaft, ey, hört ihr mal auf zu essen? Ich mache hier gerade Kunst. Ja? Und dann irgendwann habe ich so einen Außenblick gekriegt und dachte mir so, was machst du eigentlich? Du hüpfst gerade durch deine Küche vor einem Computer. Also es ist wie eine schlecht bezahlte Piepshow, weil das will keiner sehen. Und dann habe ich tatsächlich auch jegliches weiteres Angebot abgelehnt, weil ich gesagt habe, sorry, das ist nicht mein Format, ich kann das nicht, also ich will das auch nicht, weil Stand-Up-Comedy hat für mich immer was mit einem Moment zu tun und mit einem Live-Moment, dass du eben jemanden siehst, der auf der Bühne gerade ist und auch diese Lust am Scheitern hat. Also es gibt ja keinen Bereich der Comedy, wo du so schnell scheitern kannst wie der Stand-Up. Also das ist ja, du kriegst ja das Feedback sofort.
Ja, vor allem du stehst ja unter krasser Kritik, weil du kommst auf die Bühne und ich als Gast denke mir erstmal, du bist nicht lustig.
Ja, das ist mein erster Moment. Ich habe Eintritt gezahlt. Genau. Sei mal lustig.
Jetzt sei mal lustig. Aber da sind wir wieder bei Menschen, entweder sie sind oder sind es nicht. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den du auch kennst, aber der kam früher immer, egal wo er ist. Das ist eine der ersten Sachen in neuen Kreisen, hat er seinen Arm hochgehoben, hat so muskelmäßig gemacht. Dann aber seine Faust nach vorne getan und nach unten gedrückt und dann kommt der Unterarmmuskel sehr raus, Und er hatte den krassesten Unterarmmuskel und den hat er immer jedem gezeigt. Und ich musste immer schon lachen, wenn Philipp daherkam und wir irgendwie einen neuen Kreis
waren.
Es kam dazu.
Wie schön hast du das gerade gemacht? So. Also ich habe einen Kumpel, der... Und ich musste immer lachen, wenn Philipp daherkam.
Alles verfaun.
Super.
Nein, aber das war einfach, ich wusste, jetzt kommt's gleich wieder und er zeigt wieder seinen
Unterarm. Aber das ist ja auch okay, das ist sein Signature-Move.
Genau.
Also das ist so, hey, kennst du Philipp? Nee, keine Ahnung. Der mit dem krassen Unterarm. Ach ja, klar, Philipp. So, weißt du? Der hat er auch wieder, das war sein Signature-Move, das ist voll okay.
Nee, das aber ist bei dir halt. Kennst du Flo? Welcher Flo? Ja, der mit dem Schnauzer.
Mittlerweile mit der mit dem Schnauzer. Dieser Abgehalfterte, dieser Mächtigen-Künstler. Ach ja, verstehe.
Nee. Aber es ist ja auch cool, dass du das erkennst, solche Formate, wenn es nicht zu dir passt, einfach auch sagst, nee, mach ich
musst
nicht mehr.
Muss ich mittlerweile, das habe ich aber auch gelernt. Es gibt immer noch ein paar Sachen, wo ich sage, ey, da bin ich blanko dabei, weil ich weiß, dass es gut wird. Aber es gibt viele Sachen, die ich mittlerweile ablehne.
Ja.
Weil ich sage, das bringt mir nichts, das bringt mich nicht weiter und es wird insgesamt auch nicht gut.
Aber da muss ich auch sagen, wenn was in deinem Schauspielprofil steht, dann ist es ja doch was, was du gerne machst. Und da steht unter anderem, du sprichst Bayerisch, Hessisch, Wienerisch. Ja. Und Chris wollte unbedingt, dass du uns eine...
Der Blick zeigt jetzt, geht's in die falsche Richtung.
Das ist immer super.
Kostprobe.
Ja. Das ist was für die Zuhörer. Es geht jetzt. Wir dachten uns so, wir brauchen auch was für die Zuhörer. Nicht so Sachen, die uns Spaß machen, sondern... Ja.
Das ist immer so super. Das ist so, ey, du bist Schauspieler? Ja. Kannst du weinen? Ja, mach mal. So, du sagst, nee, so muss ich vorbereiten. Also das ist so, es gibt so die schöne Anekdote, wo Badesalz, Henny Nachtsheim von Badesalz, diesem Comedy-Duo, beim Einkaufen ist und irgendeiner kommt und erkennt ihn und meint so, sag mal, bist du nicht der von Badesalz? Und Henny so, ja, wieso? Und er so, erzähl doch mal einen Witz, sei doch mal lustig. Und Henny schaut ihn an und meint so, sorry, was machst denn du beruflich? Ich bin Pilot. Ja, und fliegst du hier durch den Supermarkt? Also, das ist immer so diese Krux an der Sache. Aber natürlich, wenn ihr das hören wollt.
Hast du vielleicht einen Witz oder so auf Hessisch?
Ein Witz auf Hessisch? es wird schwierig.
Stellen wir
das Hessische. Das Hessische, ich habe mal einen Freund gehabt, der hat in Frankfurt geschafft und der hat mich gefragt, der Hausmeister, der kommt immer zu mir und er sagt immer, ei gute wie. Was muss ich denn da drauf antworten? Und ich habe zu ihm gesagt, du musst nur sagen, muss. Und er so, wie, muss? Ich so, sag einfach, muss. Ja. Und er hat dann erzählt, der Hausmeister, der war heute Morgen da, ja. Und da hat er mich gefragt, ei, gute, wie? Und ich habe gesagt, muss. Und er hat gesagt, ah ja, ich auch. Und was meint er denn damit? Und ich so, ja, Alter, das ist einfach so, das ist halt Daily Life. Also das ist so, das Hessische hat ja viel mit einer Mentalität zu tun, wie jeder Dialekt. Das Wienerische ist eher so ein bisschen feiner, ja. Also du bist ein bisschen urfein, ja. Ein bisschen leiwand. Du hast einen Schmäh. Mhm. Du redest auch so. Also es ist ganz komisch, wie du sofort anfängst, wenn du Dialekt redest, deine Stimme zu verändern. Ja, beim Hessischen, du hast eher so die Schnodderschnauze. Beim Wienerischen, da ist das eher was Feines, ja. Das kommt hintersinnig. Da hast du das Gefühl, dass egal was er sagt, er wartet nur auf die nächste Pointe. Ja, er wartet nur auf den nächsten Punkt, wo du den fassen kannst. Das ist einfach so. Und das Bayerische, das Bayerische, wir sind ja alle aus Bayern. Also da muss man ja auch Abstufungen machen. Also jedes Mal, wenn jemand sagt, sprichst du Bayerisch? Und ich sage, ja, ich bin in Oberbayern aufgewachsen. Also ja, dann mach doch mal. Und dann fängst du an. Und dann sagt irgend so eine Redakteurin, meint so, nee, das ist kein Bayerisch. Und ich sage, hey, sorry, ich bin in der Nähe von Bad Tölz aufgewachsen, das ist bayerisch. Nee, Also bayerisch klingt so wie bei der Horms da Horms. Ich, nee, das ist kein bayerisch. Ja? Also das ist so. Deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand anfragt, so, hey, bayerisch sprechende Rolle, sage ich, ja, was wollt's denn? Wollt ihr oberbayerisch? Wollt ihr leichtes bayerisch oder wollt ihr ein Münchner bayerisch? Weil das Münchner bayerisch ist schon wieder eigentlich sehr nah am Wienerischen dran. Also wenn du so alte Leute aus dem Glasscherbenviertel hörst oder so. So Konstantin Wecker. Also wenn du den das erste Mal hörst, denkst du, ja klar, Österreicher. Aber Urmünchner, ja, das ist halt das Glasscherbenviertel München, die sehr nah am Österreichischen dran sind. Und da musst du immer differenzieren.
Kannst du jetzt noch kurz auflösen, was das vorher bedeutet hat im Hessischen? Wie geht's dir?
Ei gute wie ist so die Standardformel. Also so wie du in Bayern Servus sagst, sagen die ei gute, ja, oder ei gute wie. Das ist immer so wie geht's? Ja, und muss ist halt, muss halt. Ja, ich auch. Also bei mir auch. Ja. Also das ist so ein Commitment. Du bist dann sofort Best Buddy. Also sie sind ja, die Hessen sind ja ähnlich wie wir Bayern. Wenn jemand unseren Dialekt spricht, dann ist er uns gleich sympathischer. Also ich hab neulich ein Gespräch gehabt mit einem Schauspieler, den ich für mein Projekt gewinnen wollte. Und es war einer der wenigen Münchner Schauspieler, die ich nicht persönlich kannte. Ja, und dann bei ihm angerufen und mit ihm geredet. Und das Erste, was er sagt, weil ich gemeint habe, so, du Servus, jetzt wollt ihr mal kurz anrufen, um mit dir über das Projekt zu reden. Und das Erste, was er sagt, Flori, du redst bayerisch. Das merke ich jetzt schon, das wird funktionieren. Ja, wo ich mir dachte, so, ach krass, das ist einfach so über den Dialekt connected das. Ja, und das ist ja überall so. Es gibt ja für uns auch nichts Schlimmeres als Menschen, die versuchen, unseren Dialekt zu sprechen, die es aber nicht können. Da wirst du gleich wieder unsympathisch. Ja? Also es gibt ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Grauzone zwischen der versucht's und kann's nicht oder der versucht's und macht sich lustig über uns.
Das ist wie die Tracht auf der Wiesen.
Genau, genau. Tracht auf der Wiesen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als stundenlang auf der Wiesen zu sitzen, mir die ganzen Vollidioten in ihrer Plastiktracht anzuschauen und mir zu denken, Ihr seid das nicht. Ja, ihr seid das nicht. Ja, also das ist tatsächlich so. Ja, Tracht ist ganz, ganz schlimm. Also das ist, nee. Also vor allem, die sagen ja nicht Tracht dazu, sie sagen, ja, habe ich mich verkleidet, ne? Bin ich auf,
ganz genau, das
bin ich auf den Wiesen gewesen, da habe ich mich verkleidet.
Ja, das ist wie so ein Messer. Hatte ich
so einen Seppelhut auf, ne? Das war so lustig. Das war so urig. Da hatte ich eines von diesen großen Bieren. Ja, oh, nee. Hölle.
Also, du merkst, wir reden gar nicht so viel mit, weil es einfach Spaß macht, dir zuzuhören.
Ja, oder weil ihr einfach sagt, ey, das führt eh nichts zu nichts.
Ich gebe jetzt auf.
Lass ihn reden. Ich habe schon längst hier Aufnahme gestoppt. So, lass ihn. Und beide gehen so langsam aus dieser Kabine raus. Ich sitze immer noch da und rede und denke, die kommen ja sicher gleich wieder. Die wollen mir einfach nur ein bisschen Freiraum geben. Ey, Bullshit.
Ja, apropos reden. Du machst ja auch einen Podcast mit Paul Wolter, wie du vorher schon gesagt hast. Und da wollen wir eigentlich nochmal drauf eingehen, weil... Wir haben ja auch einfach mal so gestartet selber und fragen uns immer wieder, wie man es eigentlich schafft, dass ein Podcast spannend wird, weil es gibt ja unglaublich viele. Ich meine, eurer heißt ja auch so ein bisschen sarkastisch, endlich ein Podcast.
Endlich ein Podcast.
Und ich meine, wir haben ja täglich, also es ist ja Wahnsinn, wie die in die Höhe schießen, aber gleichzeitig ist Podcast etwas, wir vergleichen es immer echt gerne, weil wir haben in Social Media haben wir 1,6 Sekunden Zeit, dass jemand beim Bild stehen bleibt. Und dann hört uns auf einmal jemand einen Podcast zu, der teilweise eine Stunde geht. Auch wenn er nur 10 Minuten zuhört, ist es ja tausendmal, also unglaublich viel mehr als das, was wir im Social Media machen.
Es ist ja auch immer interessant, wenn du dir, ihr habt ja wahrscheinlich auch bei eurem Podcast so Insights. Also wann brechen die Leute ab? Wann hören sie auf zu hören? Wann steigen sie wieder ein oder sonst irgendwas? Das ist echt interessant. Also wenn du das mal beobachtest und dann sagst, oh krass, sobald wir ins Politische gehen, da sind sie, also das ist so ungefähr, das traue ich ihnen nicht zu, ja? Oder ich habe da so eine vorgefestigte Meinung, das will ich nicht hören. Das ist super spannend und ich glaube, dass wir immer noch nicht so den Weg gefunden haben für uns. Wir haben für uns einen Weg gefunden, wo wir sagen, es macht uns Spaß und wir unterhalten, ohne uns jetzt zu sehr auf ein Thema zu setzen und dann da gar nicht mehr wegzukommen. Also wir haben mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, wann ist genug zu dem Thema gesagt. Und dann kommt meistens von einem von uns einfach so, okay, abrupter Themenwechsel, was hast du eigentlich an? Ja, so. Also da haben wir mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für und ein ganz gutes Timing. Wir haben aber auch viel ausprobiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja, wenn man so alte Folgen von uns anhört, wir haben wahnsinnig viele Rubriken gehabt. Das war mal so unser Steckenpferd, wir wollen Rubriken machen. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, so, ey, die Rubriken, die langweilen mich. Und nicht nur mich, also wenn sie mich schon langweilen, dann müssen sie die Leute da draußen ja auch langweilen.
Ja.
Dann haben wir das geändert. Dann haben wir uns irgendwann limitiert auf 45 Minuten. Weil wir gesagt haben, ey, 45 Minuten ist die perfekte Zeit.
Perfekt.
Du schaust gerade irgendwie, genau, du schaust gerade so auf die Zeituhr, ne? Auf die Zeituhr, auch schönes Wort. Nee, und wir haben das jetzt, wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Also auch wenn wir länger reden, wir werden einfach runtergezogen bei 45 Minuten. Also jede Folge von uns dauert exakt 45 Minuten. Was dazu führt, dass wir so einen Ausschuss haben, weil wir teilweise hinterher noch so viel reden, dass wir gerade sammeln für eine Bonusfolge, wo dann weirdo, random irgendwelche Ausschnitte, die danach noch passiert sind, zusammengeschnitten werden. Ich glaube, eines der, es muss sich so die Waage halten zwischen geplanten Aktionen und Freiraum für Interpretation. Dann schaffst du es, spannend zu werden. Mhm. Gerade in so einem Format, wo du ja nicht ein Thema besprichst. Ja, also bei uns ist es ja so, wir reden über Gott und die Welt und die Woche und über uns, als auch über prominente Persönlichkeiten, als auch über irgendwelche lustigen Situationen, die passiert sind. Wenn du natürlich so einen Podcast hast über Zeitgeschichte, ja, und du sagst, was führte alles zum Mauerfall? Ja, dann kannst du einfach 15 Stunden über den Mauerfall reden und aufdröseln, was dazu geführt hat, weil du weißt, das Publikum, das mich anhört, will das hören. Bei uns ist es so, die Leute hören uns an, wollen unterhalten werden. Und da geht es bei uns meistens nur darum, wer bringt den Joke schneller. Ja, also das ist, das merkst du bei uns so ganz komische Dynamik, dass du merkst so, ich rede gerade, mir fällt ein Joke dazu ein, scheiße, ihm fällt der gleiche Joke ein. Wer bringt den als erstes? Ja, also das ist so unser Konzept, dass wir einfach versuchen zu unterhalten.
Ja, aber ich glaube, das merkt man auch selber so ein bisschen. Ich meine, wir werden immer länger leider. Wir müssen jetzt auch mal wieder schauen, dass wir ein bisschen kürzer werden, weil wir damit eine Barriere schaffen, wenn jemand sieht, da ist eine Stunde und dann fängt er vielleicht gar nicht an.
Weil das weiß ich immer nicht. Also da gibt es ja immer solche und solche Aussagen dazu. Ich glaube, dass du tatsächlich, wie du schon gesagt hast, du musst sie am Anfang catchen. Mhm. Ja, also du musst da irgendwas haben, wo sie sagen, ach geil.
Mhm. Mhm, richtig.
Und bei euch ist es halt so, es variiert sehr von Gast zu Gast.
Richtig.
Ja, und die bringen ja auch alle ihre eigene Fanbase mit. Genau. Und je nachdem, wie groß jemand ist, habt ihr dann mehr Zuhörer, weniger Zuhörer, Leute, die es lustig fanden, und ihr habt ja auch komplett andere Themen im Endeffekt. Ihr habt manchmal Deep Talk, ihr habt mit mir so ein bisschen eine Mischung aus Schabernack und lass doch mal übers Business reden. Und ich glaube, dass das da einfach wirklich eine subjektive Wahrnehmung ist. Ja. Worauf habe ich Lust?
Ja. Ja, ich glaube auch, also wenn ich Podcasts höre und ich habe einen richtig guten, also keine Ahnung, lass mal OMR, was ich gerne höre zum Beispiel, einen guten Gast, dann hoffe ich immer, dass der länger geht.
Genau.
Also ich
genau.
will gar nicht, dass er aufhört. Also das ich würde beim nächsten Joggen will ich nochmal reinhören, weil das so gut war.
Aber zum Beispiel bei OMR ist es auch so, dass ich mir nur Sachen anhöre von Leuten, die ich auch gut finde.
Ja?
Also da gibt es dann 10 Folgen, davon höre ich nur eine. Ja, ja. Weil es interessiert, also die können mich auch nicht so gewinnen, dass ich sage, ey, ich finde die Jungs so geil, ich höre mir jede Folge an, weil ich irgendwann sage, nee, das interessiert mich nicht, was der XY zu sagen hat. Aber andererseits, da suchst du ja halt die Leute aus, die für dich relevant sind. Und ich glaube, es waren bei denen Til Schweiger und Dieter Bohlen, wo ich einfach gesagt habe, geil.
Ja.
Die dann auch so geredet haben, wo ich mir dachte, so, was seid ihr für geile Typen? Ja, also da musst du einfach gucken. Also ich glaube, es gibt da nicht so dieses Erfolgsgeheimnis. Oder aber du bist halt so groß, dass du eh schon eine Fanbase mitbringst, dann kannst du machen, was du willst.
Ja, voll. Also das ist ja bei uns auch so. Wir wollen einfach mit coolen Leuten reden und das ist unsere Motivation.
Warum bin ich dann hier?
Haben wir uns auch gesagt.
Wir hatten den Slot frei, 3 coole Leute haben abgesagt. Hey Flo, du hast in
der Nähe. Also ehrlich gesagt, hast du gefragt, ob du nicht mal zu uns kommst.
Schön.
Aber ist ja, da, also wenn man das mal wirklich sachlich nochmal betrachtet, ist ja ein Format, was zu dir passt. Und wer ja jetzt aus in deiner Branche ist, im Podcast, passt ja perfekt zu dir, zum Profil. Also ein anderer, wenn ich sage, jetzt macht der einen Podcast, immer wow, oder diese
Sendung
machen die Marketing-Jungs hier so einen Podcast, okay, sie wollen halt ein bisschen Marketing, sich selber vermarkten. Bei dir ist es naheliegend. Du kannst es, du kannst mit den Worten halt einfach umgehen, du kannst auch mal diesen harten Cut zum Beispiel, andere müssen dann immer dieses fließende Gespräch haben. Bei euch, wenn ihr es lustig macht, könnt ihr auch mal einen Cut machen und einfach zur nächsten Frage übergehen. Ja. Ihr wisst halt einfach, wie ihr es machen müsst. So.
Das ist so ein bisschen natürlich die Kunst, oder sagen wir es mal so, es ist nicht abwegig, dass wir... Dadurch, dass wir Comedians sind, ein Gespür haben für Timing meistens. Also, dass wir wissen, okay, wann ist das Thema durch? Das kriegst du natürlich, wenn du auf der Bühne bist, kriegst du sofort das Feedback, wo du merkst so, ich muss zum nächsten Joke, weil ich verliere sie gerade. Ja, oder du merkst direkt am Anfang so, das wird heute nichts. Also, ihr seid nicht mein Publikum. Beim Podcast ist es noch so ein bisschen, du arbeitest ins Blaue rein. Du hast natürlich deine treuen Zuhörer, die hören sich alles an, die dir dann auch so ein bisschen Feedback geben und sagen, die Folge fand ich jetzt nicht so geil. Also da, ihr habt euch ewig über die Amerika-Wahl ausgelassen, wo ich sage, ja gut, stimmt, habe ich beim Reden schon gemerkt, dass es langsam zu lang wird. Aber ich hatte noch diese zwei Punkte, die ich unbedingt rausbringen wollte, ja, weil ich ja unglaublich schlau bin und die Welt soll wissen, wie schlau ich bin, weil ich ja hier die tieferen Zusammenhänge sehe, ja, nicht so wie andere Leute, die nur an der Oberfläche kratzen. Nee, und da ist natürlich die Gefahr, dass du dich vergaloppierst. Also da, dass du nicht merkst, wann du zu lang bist, dass du nicht merkst, wann sollte ich das Thema wechseln oder was ist ein Thema, über das ich auch reden kann. Also wir haben es, bei uns ist ja Uncut, also wir nehmen auf und genau so, wie wir es aufgenommen haben, hauen wir es raus. Ja. Wir haben das tatsächlich ein einziges Mal gehabt, dass wir eine Aufnahme abgebrochen haben und nochmal von vorne angefangen haben. Und es war, jetzt kann ich es ja sagen, es war irgendwas Politisches, wo ich dann irgendwann gemeint habe, so, sag mal, aber das meinst du jetzt nicht ernst, was du da gerade sagst, oder? Und dann hast du gemerkt, dass das Gespräch in eine komplett andere Richtung geht. Also es war nicht mehr lustig, sondern es ist einfach so, wie kannst du sowas Dummes sagen? Wie kannst du sowas Dummes, warum verstehst du das nicht? So wurde oder so, okay, lass mal jetzt abbrechen und lass mal kurz darüber reden. Also das war dann wirklich so ein Ding, wo ich mir dachte, so ey, krass, dass er das ganz anders sieht als ich. Wo sich dann aber rausgestellt habe, es war einfach nur ein Missverständnis, also dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Aber das war tatsächlich so das erste und einzige Mal, dass wir eine Aufnahme abgebrochen haben und nochmal von vorne angefangen haben.
Also, liebe Zuhörer, das war auch der Grund, warum wir heute erst nach 15 Minuten auf den Knopf gedrückt haben.
Weil ich wieder mit meinen AfD-Parolen hier einmarschiert bin.
Nee, ist ja cool, dass du so ein Format auch nutzt. Ich meine, es ist ja im letzten Jahr vor allem richtig nach oben geschossen. Ja. Gibt es, also 2021, gibt es irgendwas, wo du sagst, in deiner Branche oder bei dir, was du jetzt neu ausprobieren möchtest, wo du auch sagst, ich nutze jetzt einfach die Entwicklung oder ich nutze auch ja die Gegebenheiten, musst du ja jetzt nutzen, aber irgendwas Innovatives, wo du sagst, da will ich jetzt auf jeden Fall mal was testen, neues Format, neuer Kanal.
Gibt's TikTok. Immer. TikTok. Ja, TikTok, nee. Also ich habe schon gesagt, für TikTok bin ich zu alt, für Clubhouse bin ich zu uncool. Ich bin da recht traditionell, also ich bin da echt so ein bisschen in Anführungszeichen diese Bauermentalität. Wo ist der Bauer nicht Kind, das ist er nicht. Ja, und bei mir ist es genauso. Also es braucht bei mir lange, bis ich mich für ein neues Format irgendwie interessiere. Es sei denn, es ist irgendwas, wo ich sage, ach krass, warum gab es diese Idee vorher nicht? Nee, also Ausblick, ich schreibe gerade mein Drehbuch fertig. Das werde ich im Anfang September drehen. Das wird mein erster 90-Minüter, wo ich sowohl verantwortlich für Drehbuch als auch Regie als auch Produktion bin. Und selber auch noch mitspiele, also so quasi Till Schweiger für Arme. Das mache ich. dann habe ich noch ein neues Podcast-Format, das tatsächlich auf den Weg kommt, wo ich letztes Jahr schon angefangen habe, die Interviews zu führen. Allerdings jetzt mir ein neues VR-Mikrofon geholt habe und seitdem so begeistert davon bin, dass ich gesagt habe, ich mache alle Interviews nochmal, weil wie geil ist das denn? Ja, du hast so ein 360-Grad-Ding und so, boah. Und Gott sei Dank haben alle meine Gäste gesagt, so, ja klar, ey, wenn du das hast, lass uns einfach nochmal treffen. Und also das ist das.
Ein Buch?
Dann, mein Buch, genau. Schön, danke, dass du es erwähnst. Witzig, hier ist der Fünfer wieder zurückgeschoben. nee, ich schreibe einen Roman gerade, den ich hoffentlich im Herbst rausbringen werde. Der, sobald ich weiß, wer der Mörder ist, kann ich es fertig schreiben. Ja, das Buch, dann spiele ich wieder Theater, wenn die Bühnen öffnen. Ich habe die Hauptrolle im Räuber Kneißl und dafür habe ich auch diesen unglaublich schönen Schnurrbart mir stehen lassen. Ja. Aber es wurde ja durch Corona immer weiter verschoben und mittlerweile habe ich mich an dieses Ding in meinem Gesicht gewöhnt, muss ich sagen.
Da muss ich kurz mal einhaken zu deinem Buch, wo du noch nicht weißt, dass der Mörder ist. Man sitzt ja oft vor so einem Film oder einem Tatort und dann fragt der eine an, und weißt du es schon? Meine Antwort wird jetzt immer sein, der Autor wusste es damals, das zu dem Zeitpunkt selber noch nicht.
Das stimmt nicht. Leider nicht.
Also hey, wir kennen ja so einen Schauspieler, der genau, so läuft, die wissen es auch nicht.
Alles fake. Nee, ich glaube, ganz viele, wenn nicht sogar alle Autoren, bevor sie anfangen zu schreiben, wissen, wer der Mörder ist. Ich als Vollidiot habe einfach gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und ja klar habe ich eine Leiche. Irgendwann wird sich schon rausstellen, wer der Mörder ist. Also das ist nicht die klassische Herangehensweise, weil du normalerweise ja auch einen Plot aufbaust und so weiter. Und ich habe das sogar bei meinem, also es ist ein Heimatkrimi, ein bayerischer Heimatkrimi. Und dann habe ich das irgendwie einer Freundin erzählt und man so, ja, und dann hast du halt eine Leiche da und dann wird die gefunden und so. Und ich habe auch schon eine Idee, weshalb der umgebracht wurde. Und dann meint sie nur so, echt, das ist gut, weil ich kann echt kein Buch mehr lesen, wo es um irgendwelche Immobilienspekulationen oder Grundstücke geht. Und ich so, die Idee ist gestorben. Okay, so dann habe ich doch keine Idee, um was es geht. Und wo ich mir dann auch dachte, so, okay, stimmt eigentlich, wenn sie das jetzt nicht gesagt hätte, es geht in jedem zweiten bayerischen Heimatkrimi geht's um Grundstücke. Mhm. Ja, der ist umgebracht worden, weil der hat da hinten nur 3 Hektar und die wollte da anders. Und bei mir war es dann auch so, das ist halt so das Naheliegendste, um was geht's auf dem Land, ja, wer hat mehr Land.
Aber muss auch sagen, die Zielgruppe dafür ist riesig.
Eben. Deswegen schreibe ich ja so einen Mist. Ich will Geld. Aber money.
Da sind wir ja gleich, ja. Lass mich oder du?
Ja. Du, okay. Gerne.
Da sind wir ja beim Thema Marketing eigentlich, ja. Weil ich finde das immer so, Basti hat es ja letzte Woche auch gesagt, so, weil er einfach so ist, stellen sie den Obstkorb auf die Messe, auf den Stand, mhm, und das ist eigentlich ein Marketing-Tool. Bei dir ist es ja, jetzt du schreibst ein Buch, weil du einfach sagst, okay, ich bin halt so, ohne einen klaren Leitfaden, wo ich sage, ich habe alles getaktet, also es ist ein Plan natürlich dahinter, aber du weißt es nicht genau. Und das macht ja dann wieder den potenziellen Käufer neugierig. Also jemand, der jetzt zuhört, denkt sich wahrscheinlich, okay, das Buch muss ich jetzt einfach lesen, weil wenn der selber noch nicht weiß, wer der Mörder ist, dann bin ich gespannt, was da am Ende rauskommt. Ja, so.
Aber dann wird er wahrscheinlich enttäuscht, wenn es ein offenes Ende, wenn es einfach ab Seite 120 aufhört. So. Ja, hier schreiben Sie bitte die Geschichte selbst weiter.
Aber da bin ich nicht gekommen. Du bringst ja auch Sachen zu Ende, das haben wir ja auch rausgehört. Deshalb sind wir da positiv gestimmt. Wie wichtig ist Marketing jetzt einfach für dich selber? Also Social Media bist du sehr aktiv, ist wahrscheinlich dein Hauptkanal auch. Machst du das bewusst? Spielst du damit?
Ja. Also komm, nächste Frage.
Das wollten wir gar nicht hören.
Ganz genau. Was war dein letzter Post und warum?
Mein letzter Post, ich glaube, es war gestern ein Post über Mode. Ich habe tatsächlich meinen ersten Mode-Post gemacht gestern.
Cool. Ja. Influencer?
Ja, nee, auf Comedy-mäßig. Das ist mir nur aufgefallen, weil ich gestern so ganz in Grau gekleidet war. Und mein Bruder ja früher viel mit Mode zu tun hatte und er irgendwann gemeint hat, so, es gibt sowas wie Colorblocking. Ja, da habe ich das erstmal von Colorblocking gehört. Und gestern ist mir aufgefallen, ich bin komplett in Grau gekleidet und dann habe ich so einen Comedy-Post über meine Hater, die immer sagen, ich habe keine Ahnung von Mode. Übrigens, ich bin ganz in Grau gekleidet, das nennt sich Colorblocking. Merkt ihr selber, dass ihr dumm seid, ihr Idioten. So, den habe ich, glaube ich, gestern rausgehauen. Ansonsten habe ich mir angewöhnt, tatsächlich jeden Tag den Tag zu posten. Also ich habe immer so 15 Sekunden Clips aus Filmen, Musikvideos oder Interviews, die ich lustig finde.
Als Story oder?
Als Story, wo ich dann einfach nur Monday drunter schreibe. Also gestern war es, glaube ich, ein Videoclip von Chemical Brothers, The Salmon Dance, weil ich das gestern irgendwie die ganze Zeit im Ohr hatte und das so unglaublich lustig fand. Und die haben auch noch so ein geiles Video, wo so Seepferdchen dazu tanzen und so ein Kugelfisch dauernd die Baseline macht und sich aufbläht und so. Daraus 15 Sekunden habt ihr rausgehauen und die Resonanz war einfach so, du solltest mit den Drogen aufhören. aber ansonsten, ich bin nicht ganz konsequent, ich versuche da konsequenter zu sein, weil natürlich, man sieht es bei mir, ich habe nicht die Quantität an Followern, aber ich habe die Qualität an Followern. Also ich habe viele Redakteure, Produzenten, Regisseure, die mir folgen, auch Caster. Und natürlich, die wollen was sehen.
Super.
Und da ist natürlich bei mir auch so ein bisschen fake it till you make it. Also ich mache teilweise zu Hause mit Lightring irgendwelche Szenenfotos von Filmen, die es nie geben wird, weil die einfach nicht gedreht wurden. Aber die Resonanz ist immer so, ach geil. Ey, du im Unterhemd mit Hawaii-Hemd, mit der Kippe, ey, was ist das für ein Film? Sieht ja super geil aus.
Würde gut passen.
Ja, genau, wo ich dann immer sage, so, ja, du, der kommt irgendwann raus. Aber hab mich mal auf dem Schirm, ich bin gut.
Machen, ja.
Nee, also ich nutze das natürlich und ich spiele vor allem mit den Stories viel. Und nutze das natürlich auch in den Posts, wo ich versuche, eine gewisse Bandbreite als auch einen gewissen Einblick in mich zu geben. Also es hält sich so die Waage zwischen coolen Fotos bei mir, die einfach mich zeigen in verschiedenen Posen, Rollen oder sonst irgendwas, was wichtig ist für die Caster, die einfach sehen, okay, der Typ ist wandelbar, als auch sowas wie, wenn ich halt endlich wieder meine Vespa auspacken kann und ich ein Foto von der Vespa mache, wo ich sage, okay, das ist halt auch was sie sehen wollen, was macht er eigentlich so in seiner Freizeit? Ja, und bei mir ist halt Musik und das ist es eigentlich.
Stichwort auspacken.
Ja.
Wir haben eine Box wie jedem Gast vorbereitet.
Stichwort, okay, ich mach den Gürtel wieder zu. Schade, ich dachte gerade, das Licht wird langsam
Den Blick hätte man sehen müssen, wo ich auspacken
soll. Ich geh dann gleich.
Wir haben dir eine kleine Box wie bei jedem und das ist immer so, auch so ein Momentum eigentlich.
Okay.
Lass dich mal auspacken und du erzählst uns so ein bisschen, was du dabei denkst, fühlst, siehst.
Ob wir es gleich interpretieren wie du, ist immer spannend.
Danach also ich habe die Box noch nicht aufgemacht, aber sie vibriert leicht. Ich bin gespannt. Nein. Ah, cool, ein Blatt Papier. Super. Ach krass. Eieieiei, da habt ihr aber tief gekramt, ey. Alter Falter, es ist ein Papier, wo ein Cover drauf ist von, ich glaube, einem der
ersten. Das Papier ist 40 Jahre alt.
Ja, genau, das ist 40 Jahre alt. Nee, es ist tatsächlich das Plakat oder das Cover von einem der ersten Kurzfilme, die ich gemacht habe. Der Läufer.
Einem der ersten oder der erste?
Ich glaube, einem der ersten. Also ich glaube, dass ich davor schon einen gemacht habe. Aber das, also der erste Film, wo ich tatsächlich als Schauspieler angefragt wurde und nicht das Ding selber gemacht habe.
Welches Jahr, weißt du es noch?
Nee. Das ist schon mindestens.
Ja, ich weiß es.
20 Jahre her? Fast. 2001?
2003.
2003, ja.
Also kam der Film raus.
Krass.
Wir dachten, das ist der erste vielleicht, also das erste in der Vita auf bei einigen
Agenturen. Nee, krass.
Was war das für ein Film?
Der Läufer, es war so ein poetischer Film über einen jungen Mann, der im Endeffekt aufsteht und anfängt zu laufen, so ein bisschen Forrest Gump mäßig, und er läuft durch die Stadt, er läuft übers Land und du siehst immer so, was er so im Seitenblick mitbekommt vom Leben, landet dann irgendwann am Starnberger See, läuft in diesen See rein und läuft halt so weit, wie er laufen kann und fällt dann um. Und in dem Moment gibt es einen harten Cut. Du siehst, wie der Typ schweißgebadet im Bett liegt, aufwacht, die Decke wegzieht und du siehst, dass er durch einen Unfall beide Beine verloren hat. Dann geht die Kamera weg, jetzt wird es nochmal ganz schön spooky. Kamera fährt weg und du siehst aber, dass seine Schuhe, mit denen er gelaufen ist, nass vor dem Bett stehen. Also du weißt jetzt nicht, was ist jetzt der Traum? Was ist so? Also es war so ein bisschen wild. Das Lustige an dem Film übrigens, dass der Regisseur Petram Solgadri mich dreimal gefragt hat, so Alter, wie schreibt man eigentlich deinen Namen? Und er hat es original geschafft, mich im Abspann falsch zu schreiben. Günther. Ja, der macht übrigens jetzt auch ganz witzig. Eigentlich, der wäre eigentlich auch ein Gast für euch. Der hat angefangen mit Nebenrollen bei irgendwelchen Filmen. Dann hat er selber Filme gemacht, hat ein Gedichtband rausgebracht und mittlerweile macht er Verpackungen für Takeaway-Food, die absolut kompostierbar sind.
Krass.
Die du entweder aufessen kannst oder halt einfach in den Garten wirfst und es verfault.
Also, na ja, damit. Sollen wir gleich
anrufen? Krasser Typ. Ich hab die Nummer nicht mehr. Ich habe tatsächlich von Petram seit längerem nichts gehört. Ich habe das nur so ein bisschen durch die Medien mitbekommen, was er eigentlich macht.
Du hast jetzt die Chance, einen Aufruf zu machen.
Hallo Petram. Nee, muss nicht. Das macht ihr, wenn dann. Nee, aber genau. das zeigt halt auch wieder, wie so die Wege sind bei uns in der Kunst, dass halt nichts in Stein gemeißelt ist und dass irgendwann jemand vielleicht feststellt, ey, vielleicht bin ich im Business besser als das, was ich da mache. Es gibt ja auch viele Schauspieler, die sagen, hey, ich bin nicht der beste Schauspieler, aber ich kann Leute connecten. Ja. Vielleicht bin ich ein ganz guter Agent. Ja, also du musst da immer offen sein und schauen, okay, was ist jetzt wirklich State of the Art? Und auch für dich selbst reflektieren, was kann ich nicht? Und dann eben das, was dir am besten liegt, umsetzen, weil nur damit wirst du Erfolg haben.
Cool. 20 Jahre ist es ja, also ist eine lange
krass,
Zeit.
Krass, ey. Danke, dass du mich jetzt alt fühlen lässt, das ist echt schön. Ihr könnt es nicht sehen, aber mir laufen Tränen.
Wir machen dich jetzt auch gleich noch älter, weil wir jetzt 5 Jahre in die Zukunft schauen.
Ja.
Und ich hätte schon eine Schlagzeile für dich, aber was wäre die Schlagzeile, die du gerne in der Zeitung...
Nackter Mann im englischen Garten festgenommen. War das deine Schlagzeile? Sorry, habe ich dir weggenommen. Hammer. Verwirrter, nackter, alter Mann im englischen Garten festgenommen.
Nach Bayerischem Filmpreis.
Ja, genau, nach Bayerischem Filmpreis.
Aber gibt's irgendwas?
Drogen? Fragezeichen.
Also viele machen das ein bisschen größer. So auf die Welt.
Wir haben Florian G. befragt. Seine Aussage, es war kalt, Ausrufezeichen.
Ich würde die so stehen lassen.
Ich auch, aber hast du, mich würde es auch interessieren, weil du ja doch ein sehr tiefgründiger Mensch bist, auch so auf die Welt gesehen, wenn du dir was aussuchen dürftest? In 5 Jahren?
Das weiß man nicht. Also ich bin ja schon heilfroh, dass die Ära Trump ohne größere Zwischenfälle vorbeigegangen ist. Hätte man ja auch nicht gedacht, muss man sagen. Deswegen glaube ich da immer noch an das Gute. Ich glaube, dass durch Corona ein großer Wandel stattfindet. Und zwar nicht nur in der Industrie und in der Wirtschaft, als auch hoffentlich im Denken von vielen. Dass man einfach mal sich darauf besinnt, was sind jetzt so die wichtigen Sachen oder die wirklich wichtigen Sachen. Und da geht es eben nicht nur um höher, schneller, weiter, sondern auch um das zu schätzen, was man hat. Aber so weltpolitisch, ich, da kann man sich immer weiter aus dem Fenster lehnen. Also ich bin jetzt nicht der Typ Weltfrieden, weil wird es nicht geben, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird immer irgendjemanden geben und es fängt ja schon im Kleinen an, wenn du hier durch die Straße gehst und sagst, hey, warum fährt der einen Porsche und ich nicht? Weil der Motherfucker wahrscheinlich dafür gearbeitet hat, ja? Und du durch die Straße gehst und rauchst. So nämlich. Also mir wäre es ganz recht, wenn diese Neidkultur in Deutschland endlich mal aufhören würde. Also das ist, ich hab's ganz kurz, ich habe gestern nur einen Artikel gelesen über einen Frisiersalon, der jetzt quasi, weil sie jetzt wieder aufmachen dürfen, den ersten Termin versteigert hat bei eBay. Mhm. Ja? Und es waren irgendwie 517 Euro. Und er hat gesagt, super, ich nehme das Geld und spende das für obdachlose Menschen. So. Kann man doch einfach so stehen lassen. Nein, der erste Kommentar drunter ist, ja, ist schon cool, dass er das macht, aber warum hat er das Geld nicht seinen Mitarbeitern gegeben? Also ich hätte das den Mitarbeitern gegeben, weil denen fehlt ganz viel Geld. Wo ich mir dachte, was ist los mit dir? Ja? Also warum musst du irgendwas, was jemand toll macht, schlecht reden und sagen, na, aber es geht ja noch besser. Ja. Warum nicht einfach mal annehmen? So, egal.
Weil es eigentlich immer einfacher ist, etwas schlecht zu reden.
Eben. Ja, und das ist das, was mich tierisch langweilt. Deswegen habe ich auch immer wahnsinnig Respekt. Ich muss nicht alles verstehen, was die Leute machen. Gerade so in meiner Branche, die dann irgendwelche Filme machen, die so scheiße sind. Ja? Also wo ich wirklich da sitze und mir denke so, warum hast du diesen Film gemacht? Andererseits denke ich mir immer so, ja, aber der hat den Film gemacht. Also das ist dann für mich immer so, Hauptsache machen. Ja? Und natürlich, jeder kann drüber reden, ah, ich schreibe gerade ein Buch und so. Ja, aber dann zeig's mir auch mal. Also nicht immer nur drüber reden, ich mach das und du machst es nie, sondern einfach mal machen. Und ähnlich ist es bei mir mit meinen Projekten, dass ich sage, ey, es kann sein, wenn ich drauf zurückblicke, dass mir unglaublich peinlich ist, weil ich ganz viele Fehler gemacht habe, aber ich habe es gemacht.
Richtig.
Ja, und das ist so.
Daraus gelernt.
Genau.
Das ist doch eine Headline, mit der wir leben können. Einfach mal machen.
Flo hat's gemacht. Florian G. hat's gemacht. Nackt durch den englischen Garten auf Droge. Ja,
perfekt. Also, ich würde sagen, wir könnten noch ewig weiter reden. Die Zuhörer sind jetzt aber wahrscheinlich dann irgendwann in dem Modus, jetzt wird's aber lang.
Meinst du wirklich, dass jetzt überhaupt noch jemand zuhört?
Ja, da hast du recht, wir könnten eigentlich weitermachen.
Jetzt hört noch gar keiner zu.
So, dann mache ich jetzt mal die Hose auf und mach's mir gemütlich. Es wird ein langer Abend, Freunde.
Flo, wir danken dir.
Ja, vielen Dank, richtig dass ich gut. Da sein
durfte. Also hat echt super Spaß gemacht. Wir merken auch, wie jede Folge irgendwie anders wird, obwohl wir versuchen schon immer so ein Grundraster zu haben. Ja. Ich glaube, bei dir war krass vom Tiefen wieder hoch, Tiefen wieder ins Lustige. Und das ist genau das, was ein Gespräch ausmacht, finde ich. Das ist richtig. Also das hat richtig Spaß gemacht.
Nachdem wir das jetzt getestet haben, können wir das Ganze nochmal machen und du drückst jetzt auf Aufnahmen vielleicht.
Das wäre bitter. Nee, also kann ich nur zustimmen. Also du bist ja ein Unternehmer, also für mich bist du ein Unternehmer und trotzdem dieses Kreative und wie wir vorher gesagt haben.
Erfolgloser bitte. Erfolgloser Unternehmer. Noch erfolgloser Unternehmer.
Ja, immer durchbrechen. Punkt.
Ja, nee, immer aber es ist einfach cool zu sehen, wie man da einfach mal einen anderen Blick bekommt drauf und das war auch für mich ein unfassbar cooles Gespräch. Und wir machen jetzt weiter, aber drücken hier auf Stopp. Und genau. Natürlich, ach so, vergesst es nicht.
Wem das gefallen hat, folgt uns.
Ja, genau. Folgt hier auf sozialen Medien.
Folgt auf Flo.
Auf Insta. Sowie beim Podcast-Händler eures Vertrauens. Zeigt's euren Eltern, klärt's den Nachbarn, zeigt ihnen, schickt ihnen die Folgen rüber. Die Jungs würden sich freuen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn er vielleicht bei Endlich ein Podcast einen kleinen Like da lasst oder ihn jeden Dienstag hört.
Perfekt. So lassen wir stehen. Und eins habe ich noch zu sagen am Ende. Sorry, Philipp.
Ciao, alles gut.
Ciao, ciao.
Think outside, talk inside. Unboxing.